Moin Moin und herzlich willkommen zur Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Ich habe mich persönlich sehr drauf gefreut und ich glaube, Anton, mein beliebter, geliebter, heiß verehrter Co-Host, genauso, oder Anton?
Absolut, denn ja, die Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende, aber es steht ja was vor der Tür, was 80 Millionen oder mehr Bundeskanzler auf den Schirm ruft. Und wir nehmen uns da natürlich gar nicht aus. Dementsprechend sind auch wir uns natürlich nicht zu schade, mal über einen möglichen WM-Kader zu sprechen, den Julian Nagelsmann nominieren könnte. Und diese Nominierung steht ja jetzt unmittelbar bevor. Dementsprechend wollen wir beide mal so ein bisschen gucken, wen würden wir denn mit nach Amerika nehmen? Und für wen wird es am Ende zu eng? Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Denn ich glaube schon, natürlich, dass es hier und da oder dass es auch eine ganze Menge Überschneidungen bei uns geben wird. Aber die ein oder andere Personalie wird, glaube ich, noch ziemlich, ziemlich spannend und viel diskutiert sein. So wie es in ganz Deutschland ja auch der Fall ist, über Monate hinweg jetzt schon. Und dementsprechend freue ich mich genau wie du auf diese ganz besondere Folge.
Ja, Anton, du hast mich jetzt gerade kurz ein bisschen verwirrt. Ich dachte, wir reden jetzt über die Rentendiskussion, als du eben gesagt hast, 80 Millionen Bundeskanzler.
Ich glaube, Bundeskanzler, habe ich gesagt. Ja. 80 Millionen Bundeskanzler gibt es momentan gefühlt auch. Ja. Aber natürlich meinte ich hier die Bundestrainer. Und dementsprechend bleiben wir dann besser hier nur beim Fußball.
Ja, sollen wir einfach mal mit dem Tor anfangen. Das ist ja schon direkt mal eine Position, zu der es viele Meinungen gibt. Man kann ja mal sagen, das hier ist unser WM-Kader. Also Anton macht seinen, ich mach meinen. Wir müssen uns nicht danach richten, was Julian Nagelsmann vielleicht die letzten Länderspielabstellungen so entschieden hat. Wir müssen uns nicht danach richten, was vielleicht super realistisch ist. Wir können sagen, das ist der Kader, den wir gerne so hätten und den wir mitnehmen würden. Also ist da auch möglicherweise ein gewisser 40-Jähriger in der Diskussion, Anton. Sag doch mal, wen du so im Tor hast in deinem Kader.
Ich finde es wirklich wunderbar, weil kurz vor der Aufnahme habe ich mir quasi genau diesen Satz nochmal parat gelegt für genau diese Argumentation. Weil es einfach, genau, es sollen unsere Kader werden. Heißt nicht, wir müssen jetzt darauf achten, dass, wie realistisch ist es, wie ist die Beziehung zwischen Nagelsmann und vielleicht jenem besagten 40-Jährigen und. Natürlich wird jetzt leider kein Serge Gnabry bei uns beiden, denke ich mal, auftauchen, denn der ist ja offiziell raus, das ist klar. Den hätten wir, glaube ich, beide sonst gerne dabei gehabt, aber du hast es genau richtig gesagt und dementsprechend ist genau diese erste Position schon die wahrscheinlich am meisten diskutierte. Bei mir ist Manuel Neuer mit dabei.
Bei mir nicht.
Interessant. Da bin ich sehr gespannt auf deine Ausführungen. Du darfst gerne beginnen.
Ja, für mich ist das einfach so ein Thema, das jetzt lang genug diskutiert wurde. Und ich finde, auch Neuer hat es immer wieder vermieden zu sagen, doch, ich hätte noch Bock. Und ich finde, wenn du von der Nationalmannschaft zurücktrittst und bei tausenden Möglichkeiten, die dir geboten werden, bei immer wieder Nachfragen von Journalistinnen und Journalisten, jedes Mal sagst du, ach, gibt's eigentlich nichts zu diskutieren, ich habe mich geäußert, dann ist das für mich so ein fehlendes Bekenntnis und dann bin ich völlig okay damit, ohne Manuel Neuer in diese WM zu gehen, auch wenn er sportlich absolut seinen Platz in diesem Kader verdient hätte und was seinen Status und seine Verdientheit in der Nationalmannschaft angeht, sowieso müssen wir nicht drüber reden, aber deshalb habe ich mich gegen ihn entschieden und werde mit Olli Baumann als Nummer 1 in diese WM gehen, in meiner Galaxie.
Ich glaube, es gibt auch keine Position, über die ich mir persönlich so viele Gedanken gemacht habe, aus völlig zu Recht von dir gerade genannten Gründen, denn für mich ist definitiv auch, wenn man jetzt auf wirklich diese aktuelle Situation in der Nationalmannschaft blickt, es eins der schwierigsten Themen überhaupt, weil dass die Hierarchie jetzt kurz vor Turnierstart wirklich nochmal durcheinander wirbeln würde. Mhm. Aber ich habe mich versucht, dann ein ganz bisschen frei davon zu machen und noch mehr in diese Argumentationskette, die du am Anfang ausgeführt hast, reinzugehen, im Sinne von, das ist mein Kader und den hätte ich gerne dabei. Den würde ich aufgrund von Leistungen und aufgrund von, wie passt der ins Team, liebend gern mit dabei und da drin haben. Und ich hätte dann quasi, da habe ich noch mehr Geschichte drumherum gesponnen, quasi vor Monaten schon diesen Schritt wieder gewagt und wäre gefühlt als Bundestrainer auf Knien zu Manuel Neuer gekommen und hätte gesagt, ey, das nochmal als deinen großen Abschluss bei der Nationalmannschaft. Es ist, finde ich, doch nochmal ein zu deutliches Leistungsloch, was da klafft zwischen einem Manuel Neuer und allen anderen Optionen. Er hat es jetzt unlängst nochmal bewiesen. Er musste es gar keinem mehr beweisen, aber er hat es nochmal getan auf der allergrößten Bühne gegen Paris, gegen Real.
Meinst du den Pass auf Güler?
Genau, also auch als Vorbereiter einfach super. Dementsprechend, ja, nein, es ist wirklich so, es ist ein Streitthema und ich finde auch die Argumentation vollkommen richtig, zu sagen, wir haben jetzt mit Oliver Baumann da auch einen richtig guten Mann, der das jetzt über viele, viele Monate auch sich verdient hat in der Nationalmannschaft. Aber weil es die theoretische Option gibt und weil ich mich komplett freigemacht habe von dem wirklich aktuell vorherrschenden Hierarchiedenken und der möglichen Streitpersonalie, die dann auch nochmal entstehen kann, weil nochmal neue Ausrichtung, weil plötzlich dann nochmal kurz vor dem Turnier geändert. Komplett alles weggelassen. Für mich leistungstechnisch unabdingbar, dass Manuel Neuer eigentlich als bester Torwart aller Zeiten und als immer noch bester deutscher Torwart mit zur WM muss.
Ja, wie gesagt, leistungsmäßig kann man da überhaupt nichts gegen sagen. Ich finde den Abfall von ihm oder zu Baumann jetzt nicht so groß, ehrlich gesagt. Auch Neuer hat seine Spiele, wo er jetzt nicht so Weltklasse hält, wie er das früher immer gemacht hat. Aber hat natürlich auch diese Ausreißer nach oben und auf die setzt du natürlich in einem Turnier. Wie gesagt, für mich ist der Punkt einfach, ist er hundertprozentig committed? Und wenn wir davon ausgehen, dass er das ist, wenn wir davon ausgehen, dass er insgeheim sich selbst sagt, ich hätte ultra Bock auf diese WM, warum sagst du es dann nicht einfach? Warum zögerst du so? Und ich finde, wenn du so zögerst und wenn wir dann davon ausgehen müssen, dass du nicht committed bist, dass Neuer so, eigentlich nicht so Bock auf eine WM, also dann darf ich ihn nicht mitnehmen. Aber wie gesagt, sportlich gar keine Frage.
Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es dann bei dir auf Position 2 und 3 quasi aussieht, weil bei mir ist durch dieses Neuer-Commitment eine ganz große Verschiebung nochmal passiert. Denn ich habe auf der 2 quasi Noah Atubolu mit dabei und als dritten Torwart tatsächlich Jonas Urbich. Das heißt, bei mir fällt Olli Baumann komplett aus dem WM-Kader raus.
Der Disrespect.
Wie gesagt, es ist eine harte Entscheidung. Es tut mir auch leid. Ich bin Olli Baumann-Fan auch geworden, auch gerade in den letzten Monaten, durch auch seine Leistung in der Nationalmannschaft. Aber da merkt man mal, ne, es müssten als Bundestrainer wirklich harte Entscheidungen getroffen werden. Und die treffe ich jetzt hier mal an dieser Stelle direkt zum Start.
Ja, ist verständlich. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen wieder diese Hierarchie-Thematik, die Nagelsmann ja immer auch hatte. Wenn du, glaube ich, jetzt tatsächlich Baumann sagen würdest, ey Olli, sorry übrigens, der Manu kommt doch mit. Ich glaube, das wird er vielleicht auch nicht so gut aufnehmen und deshalb ist es dann vielleicht nur konsequent zu sagen, dann muss er ganz zu Hause bleiben. Bei mir, Noah Atubolu auch im Kader, wäre bei mir aber nur die Nummer 3 und für mich spricht da auch vor allem, dass er ein absoluter Elferkiller ist und bei einer WM ist sowas wirklich wichtig. Den würde ich mir dann auf die Bank setzen und wenn es ins Elfmeterschießen geht, gerade auch ohne bei mir Neuer im Kader, würde ich dann Atubolu einwechseln. Aber meine Nummer 2 ist Alexander Nübel, der auch so jetzt schon die letzten Monate immer dabei war und der, finde ich, super krass untergeht in dieser ganzen Diskussion. Er spielt eine super Saison, hat, ich glaube, 12, 13 Mal zu Null gespielt in dieser Saison beim VfB, der gefühlt eigentlich jedes Spiel 3-3 spielt. Von daher, finde ich, den darf man nicht vergessen. Der spielt eine tolle Saison und der hat sich das absolut verdient. Finde ich, gibt nichts, was gegen ihn spricht. Und Jonas Urbich hat sich toll entwickelt dieses Jahr. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen skeptisch oder zumindest haben wir drauf geschaut, wie das klappen soll mit Neuer und dieser Arbeitsteilung und so. Ist ja schon eher ungewöhnlich im Tor, da so viel hin und her zu wechseln, aber er hat sich sehr gut entwickelt und ich glaube, der wird seine Turniere bekommen, aber das für mich ist jetzt noch ein bisschen zu früh.
Genau, das war natürlich in meinen Überlegungen auch noch voll mit drin. Alex Nübel will ich gefühlt auch dabei haben. Ich habe mich dann letztendlich auch wieder aufgrund dieser Hierarchiefrage gegen ihn entschieden, denn einfach diese Chemie, die es schon bei den Bayern jetzt zwischen Urbich und Neuer gibt, in der Hierarchiefrage war für mich dann ausschlaggebend. Ich habe noch überlegt, Atubolu oder Nübel und irgendwie war der letzte Funken dann so ein ganz, ganz minimal für Atubolu. Ich finde aber genau, also man kann auch Atubolu und Nübel in meinem Fall jetzt hinter Neuer noch mitnehmen. Das waren gefühlt dann, ja, emotionale Entscheidungen fast schon dann Richtung Jonas Obig, weil eben dieses, weil das schon eingespielt ist zwischen ihm und Neuer, weil er sich toll entwickelt hat und so weiter und so fort. Mhm. Und weil ich auch glaube, so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, das ganze Jahr über, dass er auch ein persönlicher Mehrwert sein kann, ohne zu sagen, dass das Nübel nicht ist. Ne? Also so meine ich das gar nicht. Aber dass eben auch Argumente für Urbich da sind.
Ja, siehst du, bei mir, ich sag halt, ich will dieses, wie du sagst, eingespielte Tandem will ich auch nicht auseinanderreißen. Deswegen sag ich halt, bleiben beide zu Hause. Urbich, weißt du, geht nochmal in die Küche, holt die Snacks, während Neuer schon den Stream anschmeißt. Das will ich halt auch nicht entzweien, da dieses Gespann. Deswegen habe ich gesagt, komm,
ja, das ist sehr gut. Vollkommen verständlich.
Wir können natürlich auch uns aus Nagelsmanns Trickkiste bedienen, wie er es bei der EM gemacht hat, und einfach 4 Torhüter mitnehmen, oder? Was sagst du?
Das wäre eine Möglichkeit, um Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, aber nee, da brauchen wir die Plätze, glaube ich, auf anderen Positionen doch noch eher.
Absolut, ja, absolut. Wollen wir mal auf die Verteidigung übergehen, Anton?
Absolut, liebend gern.
Ich würde sagen, wir verfahren mal so ein bisschen so, dass Spieler, die relativ sicher bei uns beiden dabei sind, die können wir ja mal kurz ansprechen und dann einfach checken und quasi abhaken. Ich würde sagen, Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah sind absolut indiskutabel dabei, oder?
Gibt's nichts, was irgendwer dagegen sagen könnte? Wenn doch, bitte schreibt uns, das würde ich gerne mal erfahren,
wird
was dagegen
blockiert.
Sprechen könnte.
Genau,
also direkt. Sorry. Solche Leute brauchen wir nicht. Nein, gar keine Frage. Schlotterbeck, Tah, das sind die absolut beiden gesetzten Innenverteidiger. Da kann man, glaube ich, kaum gegen argumentieren.
Ja, das ist für mich auch klar, dass das Startelf-Duo in unserer WM-Mannschaft zumindest stand jetzt. Dann bin ich gespannt, Anton. Ich habe noch 2 Innenverteidiger. Wie ist bei dir? Hast du 2? Hast du 1? Hast du mehr?
Ich habe tatsächlich noch 3. Und da bin ich gespannt, welche du hast. Bei mir hat es tatsächlich noch ein BVB-Spieler mit reingeschafft, mit Waldemar Anton. Vielleicht auch aufgrund meines Namens Vetters, wenn auch nachnamentechnisch. ich finde, auch er hat durchaus gezeigt, dass er es auf dem Niveau kann. Hat auch bei Borussia Dortmund nochmal einen Schritt gemacht. Die Defensivarbeit dort ist ja auch echt gut in dieser Saison unter Niko Kovac. Dann habe ich tatsächlich Antonio Rüdiger auch noch mit dabei. Ich finde,
auch wieder Anton im Namen, also ich erkenne ein Muster.
Ja, und dann habe ich noch Anton Stach als Innenverteidiger. Naja, also Antonio Rüdiger natürlich extrem viel diskutiert, zu Recht extrem viel diskutiert. Diese Ausreißer abseits des Platzes und teilweise eben auch auf dem Platz, aber abseits des Fußballerischen, sind für mich teilweise wirklich auch verständlicherweise Grund genug zu sagen, dass er eventuell nicht mehr Teil des Kaders sein sollte, weil die eben so harsch teilweise sind und so fernab von Fair Play und Sportlichkeit, was wirklich auch Werte sind, die ich von einer deutschen Nationalmannschaft vertreten sehen möchte. Aber sportlich argumentativ, glaube ich, kann man schwer an ihm vorbeikommen, weil er einfach ein gestandener Innenverteidiger auf absolutem internationalem Top-Niveau ist, der jeder Mannschaft mit jeder Faser auch noch mal was Positives geben kann. Und das haben ja zum Beispiel auch die Worte von Joshua Kimmich unlängst noch mal gezeigt, dass er eben gesagt hat, dass Toni Rüdiger diesem Team sehr viel gibt. Und deswegen hat das bei mir auch noch mit reingeschafft. Bevor ich meinen dritten nenne, welche 2 sind es bei dir denn noch?
Ja, beide tatsächlich andere. Ich habe mich gegen Anton entschieden, auch gegen Rüdiger. Bei Anton ganz schnell, du hast es richtig gesagt, der hat eine insgesamt defensiv stabile Saison gespielt bei Dortmund. Da gebe ich denen aber schon auch ein bisschen Kredit, weil der gute Spieler um sich rum hat und weil Niko Kovac es häufig schon geschafft hat, eine stabile Defensive auf den Platz zu stellen. Für mich ist er einfach fußballerisch zu limitiert und ich habe keine Lust, wenn wir dann gepresst werden und Waldemar Anton da halt dann so einen Querschläger durch die Abwehr durchhaut und der Gegner den einsammelt. Das ist für mich ein bisschen zu, weiß nicht, vielleicht auch nicht der Stil-Innenverteidiger, den ich gerne sehe. Ich habe dann 2 andere genommen. Rüdiger komme ich gleich zu, bei mir mit drin. Matthias Ginter hat sich gerade die Rückrunde absolut in mein Herz gespielt. Er spielt sowieso eine gute Saison, aber geht natürlich immer so ein bisschen unter. Den vergisst man ja echt teilweise schon, aber der ist brutal gut drauf und Malik Chow ist für mich der vierte Innenverteidiger, absoluter Stammspieler bei Newcastle, hat da die ganze Saison über eigentlich jedes Spiel, so gut wie jedes Spiel gemacht und sich auch zu einem ja, mindestens mal internationale Klasse Innenverteidiger entwickelt. Und deswegen komplettieren die beiden dann meine Innenverteidigung. Wie gesagt, einen fünften habe ich nicht. Ganz kurz noch zu Rüdiger. Du hast natürlich recht, wenn der in Form ist, dann ist er sportlich einer, der auf jeden Fall in diesen Kader gehört. Für mich ist aber erstmal ist diese Form immer so ein bisschen eine Frage, ist er auch nicht immer. Und dann habe ich einfach das Gefühl oder die Sorge, dass diese Persönlichkeit eher Unruhe reinbringt, als dann dieser positive Assi, wo man sagt, geil, den braucht so eine Mannschaft, um die nochmal irgendwie aufzuraffen. Ich habe das Gefühl, dieser DFB, auch unter Nagelsmann, kommt eher über andere Werte, persönliche Werte, als diesen, wir brauchen mal einen, der uns am Nacken packt. Und deswegen verzichte ich auf Antonio Rüdiger.
Ja, kann ich, wie gesagt, auch gut verstehen. Ich fresse auch so ein bisschen meine eigene Worte. Ich habe ja zuletzt sogar noch Werbung für Matze Ginter gemacht. habe ich natürlich auch mit in die Verlosung genommen. Ja, ich kann bei Waldemar Anton sogar noch so ein 50-50 mit Ginter sehen, genauso wie mit Chow. Beides komplett richtige Picks. Ich habe sogar noch einen ganz anderen mit dabei. Mhm. Dann Aurel Bissek. Mhm. Hat es bei mir geschafft. Also auch der, finde ich, mit seiner Physis bei Inter Mailand, ja, auch weitestgehend Stammkraft, ist da italienischer Meister und läuft auch so ein bisschen unterm Radar, habe ich immer so das Gefühl.
Ja.
Und deswegen, also da gibt es viele, die da auch nachdrängen und wo man auch wirklich sagen kann, vielleicht ist jetzt schon sogar der Zeitpunkt, da den Umbruch einzuläuten. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass du es so machst. Also wir haben gesagt, Schlotterbeck, Tah, da führt kein Weg dran vorbei. Und Waldemar Anton und Antonio Rüdiger sind ja beide auch schon zumindest mal ein bisschen älter, Rüdiger noch ein Ticken. Und wenn du jetzt sagst, du nimmst Malik Chow und Jan-Aurel Bissek mit und klar, ja, Matze Ginter hätte dann noch das Weltmeister-Flair von 2014 immerhin dabei, der weiß, wie es geht. Also vollkommen legitim. Auch da muss ich ehrlich sagen, ich finde es super schwierig. Also,
ja, total.
Ne, dann, zu Recht wird über viele Positionen auch viel diskutiert, weil es gibt gefühlt nicht die eine richtige Antwort, zumindest hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja, total. Und ich glaube, da ist zum Beispiel dann Jan Bissek, dem schadet dann, dass er nicht in der Bundesliga spielt. Ich glaube, wenn er in der Bundesliga spielen würde oder wir jetzt plötzlich alle jedes Interspiel gucken, dann diskutiert niemand über den, weil der ist eine absolute Maschine. Also der war bei mir auch der, wo ich gesagt habe, er oder Ginter. Und dann habe ich mich irgendwie für Ginter entschieden, aber lag mit Sicherheit auch daran, dass ich Ginter viel mehr gesehen habe diese Saison. Aber Bissek auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pull. Hat sogar auch schon zu viel Rakettenzeiten rechts gespielt bei Inter. Die Saison, glaube ich, fast nur innen, aber bringt eine brutale Athletik auch mit für über 1,90. Von daher sehr, sehr guter Pick.
Ja, das ist gut, dass du diese rechte Seite als Möglichkeit zumindest bei ihm auch nochmal ansprichst. Klar, da haben wir jetzt rechts hinten immer Joshua Kimmich, aber wer folgt denn danach? Und bei mir ist da tatsächlich Riedle Baku mit ins Aufgebot gerutscht.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich meine, es war einer meiner Kandidaten. Also ich.
Okay.
Das heißt, du setzt Kimmich weiterhin rechts hinten ein?
Ja. Ich glaube, das jetzt nochmal zu ändern, ist nicht gut möglich. Das hat ein paar Mal wurde das versucht und es ist immer gefühlt in die Hose gegangen. Dementsprechend glaube ich, dass das auch momentan einfach der Weg ist und dass da auch alle Gewerke mit einverstanden sind.
Ja.
Aber eben so ein Riedle Baku kommt bei mir dann eben auch deshalb mit, um eben genau mal so einen Switch dann auch durchführen zu können. Also zu sagen, okay, hier brauchen wir einen Jo Kimmich vielleicht doch mal eher auf der 6. Das gibt dem Spiel die und die Komponente. Und dann haben wir eben mit Riedle Baku da einen, der das hoffentlich dann auch auf einem sehr, sehr guten Niveau ersetzen kann hinten rechts.
Ja, bringt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Offensivdrang mit als Kimmich. Also geht dann auch mal die Linie lang. Ja, Baku war noch mit Wagnoman, von dem ich jetzt nicht ein riesen Fan bin, aber der zumindest defensiv sehr stabil ist, waren so meine drei Kandidaten. Ich habe tatsächlich jetzt einfach nur Kimmich in dem Fall hinten rechts und fange das dann anders auf. Ich habe quasi, wenn ich sage, okay, Kimmich muss weg oder fällt aus, dann hat man habe ich noch einen anderen Spieler in der Hinterhand, der diese Position füllen kann. Oder Matthias Ginter hat ja auch in seiner Karriere schon oft Rechtsverteidiger gespielt. Könnte man vielleicht dann auch mal machen, ist nicht optimal. Aber ich war dann, glaube ich, von Baku und Wagnermann nicht so überzeugt, dass ich dann einen von den beiden noch mitnehmen wollte.
Ja, ich bin irgendwie schon länger Fan von Riedle Baku und habe mich damals auch, das habe ich, glaube ich, sogar hier auch im Podcast gesagt, gefreut, als er dann zu Leipzig gegangen ist, da er da die Möglichkeit hat, nochmal so einen Schritt auf höherem Niveau vielleicht zu machen. Hat er jetzt nicht immer überzeugend geschafft und natürlich spielt ihm so ein bisschen in die Karten, dass diese Position hinten rechts, man merkt es jetzt auch gerade wieder, wir diskutieren darüber, ja, obwohl wir natürlich da den Kimmich mehr oder weniger gerne eigentlich auch schon haben, weil er eben auch Weltklasse auf der 6 ist. Aber genau, da ist eben eine Sollbruchstelle quasi im deutschen Kader. Bisschen anders sieht es für mich auf der Linksverteidigerposition aus, denn da hat sich der Leipziger Kollege David Raum wirklich nochmal enorm entwickelt, spielt schon seit Jahren auf einem sehr guten Niveau, aber jetzt auch in Leipzig als Kapitän wieder eine Top-Saison, unfassbar viele Vorlagen, gefährliche Standards, gefährliche Flanken, Kämpfer vor dem Herrn, super Mentalität auf dem Platz.
Also, Kapitän ja auch bei Leipzig.
Genau, hat da wirklich nochmal einen Schritt gemacht und ich glaube, würde mich sehr wundern, wenn der nicht bei dir dabei ist. Bei mir ist das natürlich, wie ich gerade schon
meinte. Nee, in meinem Kader ist Raum für Raum.
Sehr, sehr gut. Dahinter gibt es noch ein paar Möglichkeiten.
Ja.
Bei mir Maxi Mittelstädt auch mit dabei, genauso wie Nathaniel Brown.
Ja,
die quasi die linke Seite komplettieren.
Ich habe Mittelstädt auch dabei, der das Rennen gegen Brown dann gewonnen hat. Brown war ja dann zuletzt gefühlt mit der Nase vorn, aber jetzt wieder für mich Mittelstädt. Hat auch sehr gut gespielt zuletzt und Brown insgesamt, wenn man guckt, finde ich schon eher eine enttäuschende Saison wie die ganze Eintracht im Vergleich zur letzten, auch eher persönlich, finde ich. Und deswegen, und auch da sind mir dann drei Linksverteidiger zu viel, deswegen nehme ich nur Mittelstädt noch mit.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich wollte Nathaniel Brown unbedingt noch dabei haben. Man kann auch sagen, ne, da hätte vielleicht noch ein Platz dann auch ein Ticken weiter vorne für andere Spieler mit frei werden können dadurch. Ich finde jetzt sehr interessant, also wenn man einen herausheben will, der unter Riera wirklich nochmal einen Schritt gemacht hat, dann ist es Brown. Aus dieser Linksverteidigerposition heraus rein in diese spielmacherische, ähnlich wie es ein Grimaldo bei Leverkusen oft gespielt hat, wo dann Grimaldo auf dem Papier als Linksverteidiger geführt wurde oder halt dieser linke Schienenspieler in der Kette und ganz viel aber auch sich zentral ins Offensivspiel eingeschaltet hat. Und das hat Brown jetzt, finde ich, in den letzten Wochen gerade nochmal besonders gezeigt. Und diese Komponente nochmal zu haben, fand ich dann schon auch interessant. Also ja, ich kann verstehen, drei potenzielle Linksverteidiger, vielleicht einer zu viel, kann ich mit mir argumentieren lassen. Aber ja, ich wollte ihn auf jeden Fall gerne dabei haben, weil er mich auch gerade nochmal in den letzten Wochen auch doch überzeugt hat.
Ich finde auch bei ihm, du hast es jetzt eben auch schön erklärt eigentlich, dadurch, dass er halt technisch so gut ist und so diesen krassen Offensivdrang hat und nicht nur so außen auf der Schiene oder an der Außenlinie klebt, zählt er auch nicht so richtig als hundertprozentiger Linksverteidiger. Also der ist jetzt der Einzige, wenn wir von einer Viererkette ausgehen und auch einem offensiven Mittelfeldspieler außen vor dem Außenverteidiger, bei dem ich dann auch von den Außenverteidigern jetzt sagen würde, ja klar, kann man den auch eins weiter vorne aufstellen. Von daher kann das ja auch so ein bisschen dann einer sein, wo du sagst, Nathaniel Brown im Zweifel dann mal im linken Mittelfeld ist mir lieber als ein anderer, der vielleicht im linken Mittelfeld dann nur zum Einsatz kommen kann. Von daher kann ich das verstehen. Das ist so einer, ich habe in der letzten Folge beim Vergleich von Paris und Bayern von diesen 1-gegen-1 Spielern geredet, auch auf Positionen, wo man sie sonst eigentlich nicht so viel hat. Und das ist für mich auch so einer, der halt sich eigentlich immer aus einem Druck befreien kann. Und dafür, dass er auf dem Papier Linksverteidiger ist, macht er das schon sehr gut. Von daher, ich kann es verstehen, bei mir hat es nicht gereicht.
Ja, vielleicht noch so ein, zwei Namen, die vielleicht noch so rumschwirren, die es jetzt bei uns beiden nicht geschafft haben. Thilo Kehrer, sicherlich auch ein bisschen unterm Radar, aber für mich einfach noch nicht ganz da. Robin Koch, leider Katastrophensaison mit der Eintracht. Benjamin Henrichs, zu spät wieder fit geworden. Ich finde ihn sausympathisch. Ich fand immer toll, dass er auch gesagt hat, dass das sein Traum ist, wieder zurückzukommen, das noch zu schaffen. Ist mir zu knapp, zu eng geworden. Und auch so ein Jeff Chabot, den ich dann auch schon gelobt hatte, ist einfach noch ein Müh unter den von uns, glaube ich, jetzt allen genannten.
Ja, also Chabot steht bei mir auch noch auf der Liste und einer, den ich definitiv in der Zukunft bei der Nationalmannschaft sehe, Finn Jeltsch, finde ich einen brutal spannenden Innenverteidiger, der eigentlich immer, wenn er spielt, beim VfB richtig, richtig stark ist und ja auch noch sehr jung ist, der wird sich auch noch weiterentwickeln, aber der hat schon jetzt, finde ich, macht einen sehr, sehr erwachsenen Eindruck, hat jetzt eine längere Verletzungspause, auch deswegen, glaube ich, redet nicht wirklich jemand über ihn, weil er jetzt eben auch länger nicht gespielt hat bei den Stuttgartern. Aber den finde ich richtig stark und ich glaube, der kommt dann auch noch irgendwann ins Blickfeld.
Ja, ähnlich wie so ein Noah Kai Banks oder sowas. Ne? Das sind eben wirklich richtig, richtig gute Jungs, die eine Zukunft beim DFB haben können.
Absolut. Dann gehen wir über ins Mittelfeld. Auch da wird es mit Sicherheit wieder so ein paar Spieler geben, die wir sicher drin haben. Ich fange mal so ein bisschen im zentralen, defensiven Mittelfeld an. Felix Nmetscher, sofern jetzt die Verletzung nicht irgendwas noch da in die Quere kommen sollte, Alex Pavlovic und so wie ich dich kenne auch Leon Goretzka sind bei mir fix drin.
Ja, und da haben wir direkt unseren ersten großen Streitpunkt.
Eieieiei.
Felix Nmetscher bleibt bei mir zu Hause.
Du bist wahnsinnig.
Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin kein Felix Nmetscher-Fan. Ich finde, durch die Verletzung nochmal bestärkt, er muss nicht mit, meines Erachtens nach. Also, wenn wir jetzt eben nicht genannt haben, wo man 50-50 sagen kann, Joshua Kimmich, klar, Rechtsverteidiger, Mittelfeld ist sowieso dabei, Kapitän, keine Frage. Pavlovic, gar keine Frage für mich, bitte, bitte bleib gesund, mach nicht wieder irgendeinen Quatsch. Und natürlich ein Leon Goretzka auch, aber ich habe Felix Nmetscher nicht nominiert.
Das ist wild. Also das ist wirklich völlig wild. Also das kann ich 0,0 nachvollziehen, aber ist in Ordnung.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er mich nicht überzeugt. Alle Experten sagen, wie gut er ist. Er spielt auch gut. Die Werte sprechen wie ihn. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich sehe es nicht.
Also ich habe gerade, als du gesagt hast, da haben wir schon unsere erste. Ich so, hä, jetzt lässt der von Pavlovic und Goretzka einen zu Hause? Also ich konnte es überhaupt nicht.
Ich wusste, dass das die eine Personalie wird, wo wir uns gar nicht einig werden. Nee, irgendwie, ich weiß nicht. Es ist vielleicht auch so ein Bauchgefühlsding. Ich habe Felix Nmetscher nicht bei mir auf der Liste. Der bleibt bei mir zu Hause.
Gut, das ist ja dein Kader, von daher ist das völlig fair. Also ich meine, klar, mit der Verletzung muss man dann immer schauen, wie er zurückkommt, aber also bis er sich verletzt hat, war es für mich der beste deutsche zentrale Mittelfeldspieler. Also der ist für mich auch klar, wenn er in der Form ist, besser als Pavlovic, sowieso besser als Goretzka.
Aber Kimmich jetzt ausgeklammert, oder?
Kimmich also, ist bei mir eben Rechtsverteidiger. Von daher,
ja, genau. Okay, deswegen also
komplett mit rein. Kannst du aber auch schwer vergleichen. Also,
das stimmt, auf jeden Fall. Das sind andere.
Ich würde sogar so weit gehen, dass du diesen Spielertypen Matcher nicht so leicht ersetzen kannst wie Kimmich. Aber ist vielleicht auch ein verrückter Tag.
Geht in Richtung Hot Take, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja.
Ja, okay, dann bin ich sehr gespannt. Also wen hast du denn jetzt noch im Zentrum dabei, Anton?
Im Zentrum ist bei mir noch dabei Angelo Stiller.
Mhm.
Und da sind wir jetzt wirklich beim Namensvetter-Bonus. Nein, Spaß, aber Anton Stach ist noch mit dabei. Und wie eben schon ausgeführt, durch zum Beispiel die Mitnahme von einem Riedle Baku immer auch die Möglichkeit, dann einen Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld zu stellen. Und da sehe ich dann keinen großen Need mehr. Ist klar, wir lassen jetzt mal hoffentlich alle die ganze Zeit gesund bleiben. Aber für mich reicht das an spielerischer Qualität und dann Tiefe, um auf der 6 weltmeisterlich aufgestellt zu sein.
Ja, also für mich ist ein Matcher auch, was die technischen Fähigkeiten angeht, ist der auf einem Würz-Musiala-Niveau und dahinter braucht es dann erstmal ein bisschen, bis die Nächsten kommen. Also das ist auch einer, finde ich, der krass gut vorne kombinieren kann. Brutale 1-gegen-1-Fähigkeiten, unfassbar elegant. Deswegen finde ich schon eben einfach, wenn man so ein bisschen jetzt auch guckt, will man vielleicht seine Doppel-6 mit zwei verschiedenen Spielertypen irgendwie aufstellen. Wäre für mich halt viel eher die Überlegung, einen Stiller zu Hause zu lassen. Bei mir sind auch Stiller und Stach beide im Kader. Da haben wir jetzt die gleichen Entscheidungen getroffen. Aber da ist für mich dann zum Beispiel in der Dynamik sonst nur ein Anton Stach, den du quasi dann als Backup hättest, in meinem Fall jetzt für einen Matcher. Und Kimmich, Pavlovic, Stiller sehe ich dann eher als diese bisschen kontrollierendere Spielmacherrolle, die eher den Ball spielen als ihn tragen. Aber ja, ist natürlich dann irgendwo auch Geschmackssache.
Ja, ich möchte auch nochmal sagen, also wenn jetzt diese Verletzung nicht gewesen wäre von Matcher, dann wäre es wahrscheinlich argumentativ, wäre es einfach nur Quatsch gewesen, dann wäre ich nicht mehr richtig um ihn herumgekommen. Für mich, eben weil ich zugeben muss, ich bin persönlich nicht sein größter Fan und durch die Verletzung jetzt und weil ich uns trotzdem noch ganz gut aufgestellt sehe auf der Position, ist er jetzt eben nicht dabei. Ich hatte die Diskussion auch schon mal mit meinem Bruder tatsächlich und da hat er auch einen guten Punkt gesagt, nämlich stell dir einfach mal vor, du musst gegen einen Matcher spielen. Da weinst du. Diese langen Gräten, immer hat er die noch dazwischen. Hat super gutes Ballhandling, wie du ihm schon gesagt hast, super Technik. Also ich verstehe jedes Argument für ihn. Weiß nicht, ob es dann am Ende doch das kleine Ticken persönliche Präferenz war, was ihn dann bei mir draußen gelassen hat. Aber ich kann jedes Argument auch für ihn verstehen.
Ja, und ich meine, du brauchst halt den Platz für Leroy Sané noch. Ne? Du musst da irgendwie freischaufeln. Von daher verstehe ich das auch.
Spoiler!
Das heißt bei dir auch kein Tom Bischoff. Wir haben neulich noch so ein bisschen drüber geredet.
Ja, es gibt so zwei, drei, die bei mir dann noch auf der Kante standen. Tom Bischoff ist leider auch ganz knapp hinten übergeschwappt und nicht mit dabei.
Ja, für mich genauso, auch wenn es einer wäre, über den ich tatsächlich auch lange nachgedacht habe.
Ja, definitiv. Und ich kann direkt mal den nächsten, nicht Streitfall, sondern meinen 50-50 mit reinbringen, weil der so ein bisschen auf diese Sechserposition noch mit eingeht, weil ich habe bei einer Außenposition einen Spieler noch im 50-50, der auch potenziell mehr im Zentrum spielen würde. War jetzt eine bisschen komische Herleitung, aber ich springe mal auf rechts außen und da habe ich zum Beispiel einen Jamie Leveling mit dabei, wo ich aber noch die ganze Zeit im 50-50 drin war mit Asan Ouedraogo. Und da bin ich gerne bereit, mit dir nochmal zu diskutieren, gerade vielleicht auch, wenn du dich versuchst, in meinen Kader hineinzuversetzen mit dem Wissen, dass ich einen Matcher nicht mit dabei habe. Ich habe jetzt gerade noch Leveling, hat den Ticken die Nase vorn, aber ich glaube, so ein fitter Asan Ouedraogo kann der Mannschaft auch enorm viel geben, was ein Leveling als zweiter, dritter Spieler auf rechts vielleicht nicht so sehr geben kann. Wie siehst du das Ganze? Oder hast du überhaupt einen der beiden dabei? Gut, Mitte hatten
ja,
wir gerade,
also
Ouedraogo dann dementsprechend vielleicht nicht, oder hast du ihn noch verzehn?
Ouedraogo hat es bei mir nicht reingeschafft, ist tatsächlich auch recht weit hinten in meinen Überlegungen gewesen. Ich schätze ihn schon, aber ich finde, den kannst du, das ist a poor man's Felix und Matcher für mich.
Verstehe ich, ich meine, die Argumentation wäre jetzt ja auch Quatsch bei mir, ja, wenn ich sage, Matcher war verletzt, den nehmen wir nicht mit, war ja bei Ouedraogo noch viel schlimmer, die Verletzung. Also ja. Der ist jetzt auch gerade erst wieder fit gewesen, auch ein Hauptgrund, warum er es jetzt eben bei mir noch nicht geschafft hat. Aber da wiederum bin ich ein Riesenfan von und glaube, dass er eben als so Spieler aus der zweiten Reihe eher nach einer Einwechslung wirklich so ein X-Faktor nochmal sein kann, weil der auch Fähigkeiten hat, die es so relativ selten in dieser Mannschaft gibt, wenn er denn fit ist, ja. wenn er bei seinen 100% ist.
Ja, also ich glaube, das ist bei mir schon auch einfach ein Bedenken sozusagen, dass er einfach sehr verletzungsanfällig ist und immer wieder irgendwelche Sachen hat. Und dann, ja, bei so jungen Spielern denke ich mir auch immer so ein bisschen, der muss jetzt schon was mitbringen, wo ich sage, das brauche ich in dieser Mannschaft. Und wenn es nicht so ist und ich das quasi irgendwie anders auch ersetzen kann, dann gebe ich dem quasi noch Zeit und sage, okay, diese WM ist jetzt dann einfach noch zu früh. Das ist so ein Finjelsch-Thema zum Beispiel. Gibt es noch ein, zwei andere Spieler, Tom Bischoff zum Beispiel, wo ich sage, schade, an sich hättest du es vielleicht auch verdient gehabt, aber es ist jetzt nicht so einzigartige Qualität, die ich jetzt schon unbedingt brauche. Und deswegen hat es bei mir dann nicht gereicht. Jamie Leveling ist bei mir absolut fest drin. Ich bin ein Riesenfan von dem und ich finde, das ist einer, der ist so überragend gut in Stuttgart. Und ich habe es vorhin angeteased, das ist auch einer, den kannst du zur Not, gerade wenn du ein bisschen offensiver gehen musst, auch in die Rechtsverteidigung stellen. Ist er bei Stuttgart auch ab und zu schon gewesen, auch in der Viererkette. Und ist einer, der in der 90. Minute noch die Sprints nach vorne zieht. Ist einer, den du auf der rechten Seite eben komplett überall einsetzen kannst, der sogar schon Mittelstürmer gespielt hat, der immer dabei ist, weil er einfach eine Pferdelunge hat, weil er ein unfassbarer Athlet ist und glaube ich, der Mannschaft krass gut tut, weil er flexibel einsetzbar ist und weil er, ja, wie gesagt, einfach immer auch in diesen gefährlichen Positionen dabei ist. Ist jetzt nicht der gleiche 1-gegen-1-Spieler wie vielleicht ein paar andere, die wir im Kader haben werden, aber ist auch einer, hat ja auch gegen Leverkusen wieder ein Tor vorbereitet per Flanke, der sich dann doch immer auch diesen Raum verschaffen kann und eine gefährliche Flanke reinspielen. Sehr guter Flankenspieler. Ja. Deswegen habe ich ihn mit drin. Und ich meine, er war ja auch bei den letzten Länderspielen immer mal wieder in der Startelf. Das ist schon in diesem Kader auch eine Ansage.
Ja, finde ich gut. Also sehe ich genauso und deswegen ist er auch mit drin. Ich wollte eben diese Diskussion einmal mit dir führen, weil ich da ein bisschen geschwankt bin. Ich selber auch, bin auch ein großer Leveling-Fan, aber ich habe mir dann überlegt, weil bei mir ist er jetzt vielleicht auch nicht in der allerersten Reihe, aber so einen willst du natürlich auch als potenziellen Einwechselspieler oder auch Startelf-Spieler, kann ich auch sehen, dabei haben, aus den von dir gerade genannten Gründen. Ich habe nur noch mal in meinem Kopf die ganze Zeit überlegt, ne, ist es dann vielleicht besser, noch einen Uwe Draogo dabei zu haben, der natürlich noch mal ganz andere Qualitäten im Zweifel mitbringen kann, andere spielerische Komponenten, andere Position aber eben auch. Und deswegen war es bei mir da noch mal so ein bisschen hin und her, weil Uwe Draogo es dann eben nicht ganz geschafft hat. Da gibt es aber sicher auch noch andere, wo man das ähnlich argumentieren kann. Mhm. Und ich finde gut, dass es bei dir Jamie Leveling auch in den Kader geschafft hat.
Ja, ist für mich auch einer, der, den es in der Form sonst nicht noch mal gibt im Kader. Und den du, wie gesagt, auf verschiedenen Positionen einsetzen kannst. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, wir hatten in den letzten Monaten, auch wenn es mal nicht so überzeugende Länderspiele gab Deutschlands, hatten wir immer so gesagt, ja, okay, eigentlich alle, auch was die Einstellung angeht, ausbaufähig. Aber Jamie Leveling war immer einer, den wir dann nochmal gelobt haben, wo wir gesagt haben, der hat eigentlich echt alles versucht. Und ich finde, das ist einer, der, da kannst du dich echt drauf verlassen, dass der halt alles reinwirft, egal auf welcher Position du ihn einsetzt. Und deswegen glaube ich, ist der super wertvoll.
Dann lass uns auch einmal in die Mitte der Offensivreihe schauen. Und ich glaube, auch da gibt es zwei Namen, an denen man nicht wirklich vorbeikommt. Jamal Musiala, Florian Wirtz, die Hoffnungsträger des deutschen Fußballs, so auserkoren. Die Wunderkinder, die jetzt den nächsten Schritt machen müssen hin zu Weltstars, wenn sie es nicht schon längst sind. Und das ist genau die Bühne, die sie beide nutzen könnten, oder? Da
ja, sind keine wir uns doch einig. Diskussion. Die beiden sind, glaube ich, mit die ersten beiden Namen, die generell bei der deutschen Nationalmannschaft auf dem Papier stehen. Von daher keine Diskussion. Ich glaube, ich würde es so machen wie auch zur EM vorletztes Jahr schon, schon 2 Jahre her, dass Musiala auf der 10 startet und Wirtz auf dem linken Flügel, weil er einfach dieses Andribbeln und den rechten Fuß offen haben, so gut kann und dann eben auch aus dem Halbfeld diese gefährlichen Bälle reinspielen kann oder selber schlänzen kann. Das würde ich dann, glaube ich, so handhaben. Aber ja, klar, auf jeden Fall dabei, die Jungs.
Dann bin ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil bei mir sind, glaube ich, Namen dabei, die es bei dir auf jeden Fall nicht geschafft haben.
Wenn du jetzt Leroy Sané sagst, brichst du mich wirklich endgültig, Anton.
Offensichtlichsten Anfang, Leroy Sané.
Ja, es ist ein Bit, es ist ein Bit, stick to the
Bit.
Es
ist ein bisschen,
verstehe ich, alles gut.
Ja, ich wusste, also, wenn der jetzt nicht in meinem Kader stehen würde, dann müsste ich die letzten 2 Jahre, 3 Jahre, was es auch sind, Podcast wieder löschen lassen.
Also, dann braucht man die Folge nicht hören, das stimmt.
Richtig.
Ja, das ist ja bei so Jokes, ist ja oft so am Anfang lustig, irgendwann ist es so, alle rollen mit den Augen, aber du musst dann diese Phase, um es zu überstehen, dranbleiben und irgendwann ist es wieder lustig. Und ich glaube, wir kommen jetzt langsam wieder dahin, dass es lustig ist.
Also ich lache.
Ja, ich meine, wir haben neulich drüber geredet, es geht auch so ein bisschen um dieses, glaube ich, um dieses Spielerprofil, oder? Rechte Seite, linker Fuß, guter 1-gegen-1-Spieler, sag mir, ob ich falsch liege.
Ja, irgendwie inspiriert mich das. Ich weiß nicht. Arjen Robben, Michael Olise, Leroy Sané.
Ja, oder?
Das sind meine Spieler.
Lennart Kahl.
Guter Punkt.
Der ist nämlich mein Leroy Sané. Leroy Sané hat bei mir nichts verloren im Excel-Dokument, aber Lennart Kahl steht drin im Kader.
Absolut, bei mir auch.
Da bin ich froh. Dann schaue ich mal so ein bisschen durch. Okay, hast du irgendwie auf dem rechten Flügel noch jemanden? Oder eher nicht?
Mein rechter Flügel ist damit abgedeckt, ja.
Ja, okay. Dann würde ich mal noch einen, na, den hebe ich mir noch auf. Dann gehe ich noch mal auf den linken Flügel rüber. Da steht bei mir noch einer, den ich jetzt auch noch als Mittelfeldspieler bezeichnen würde. Alle anderen sind bei mir dann auch vielleicht eher Außenstürmer bzw. zentrale Stürmer. Chris Führig bei mir noch im Kader mit drin, ja. Auch eine Formfrage.
Und das ist so ein bisschen mein großes, also mein großer innerer Streitpunkt gewesen mit mir. Kann ich es verargumentieren, mich hier für Leroy Sané auszusprechen und einen Chris Führig zu Hause zu lassen? Und es tut mir in der Seele weh, aber ich habe mich jetzt so entschieden.
Das tut mir auch in der Seele weh.
Ich sehe dein Augenrollen durch den Bildschirm durch. Ich spüre es förmlich.
Ja, also bei mir war es tatsächlich auch ein Thema, dass ich mich jetzt, als ich so diesen Kader zusammengebaut habe, gefragt habe, okay, klar, ich würde mit Wirtz auf dem linken Flügel starten, aber dann braucht man schon auch noch ein bisschen was auf der linken Außenbahn, dass man da nachlegen kann. Und da gibt es nicht so viele andere für mich als Chris Führig. Es gibt noch einen anderen, zu dem ich dann noch kommen werde, aber ja, wie gesagt, er war für mich absolut unverhandelbar, weil er wirklich seine Form von vor 2 Jahren eigentlich wieder erreicht hat gerade und wirklich gerade wieder richtig groß aufspielt.
Das tut er. Und deswegen, ja, ist es eine wirklich, wirklich harte Entscheidung. Bei mir hat es für ihn dann wirklich Said Elmala geschafft, aufgrund dieser Einzigartigkeit, die er mitbringt. Und in der großen Hoffnung, dass es eben diese Situation geben wird, in der er ganzen Spielen seinen Stempel aufdrücken kann. Und ich finde, das hat man sowieso schon in dieser Saison bei den Kölnern gesehen. Das war der beste, der wichtigste Torschütze für sie, der am Ende vielleicht der X-Faktor für den Klassenerhalt war. Und wenn der noch ein bisschen abschlussstärker wird und ein Ticken geschulter in der Defensivleistung, sind wir uns ja alle einig, ist das in Zukunft einer der absoluten Top-Außenstürmer, die wir in Deutschland haben. Und ja, da kann man definitiv viele Argumente auch für aufbringen, bin ich mir sicher, dass ein Führig einfach schon weiter ist. Du hast zu Recht bei Spielern wie zum Beispiel Finjelsch und sowas gesagt, dass die natürlich auch schon vieles mitbringen, was aber einfach auch noch in der Entwicklung ist. Das sehe ich bei Elmala ähnlich. Und ein Führig ist da sicher gestandener, hat schon mehr mitgemacht, ist da schon reifer und vielleicht die auf dem Papier logischere Wahl. Ich bin ähnlich wie damals 2024 für Elmala gegangen, wie ich damals für Adeyemi gegangen bin, weil ich irgendwie in meinem Kopf auf diese X-Faktor-Momente hoffe, die ich noch einen Ticken mehr bei Elmala sehe als bei Führig.
Ja, ich habe mich gefragt, wieso entscheiden und habe deswegen auch Said Elmala im Kader.
Komisch, es wirkt fast so, als wenn du einen Platz mehr hättest als ich, weil da ein Rechtsaußen bei mir noch dabei ist, der bei dir nicht da irgendwie vorkommt.
Ja, ich habe ja auch eher spärlich meine Defensive aufgestellt. Also ich habe da auf dem Papier 7 Verteidiger und einer davon ist Kimmich. Deswegen, mit Leveling, wenn man den als Rechtsverteidiger nimmt, bekomme ich dann auf meine 8 Verteidiger. Aber das ist auch deswegen, glaube ich, habe ich in der Offensive noch ein bisschen Platz. Ja. Aber ja, kann ich nur so wiedergeben. Ich finde, er hat sich's auch über die letzten Wochen und Monate dann verdient. Also als er so richtig angefangen hat, als auch so in der Hinrunde so dieser Hype aufkam, war mir das alles noch ein bisschen zu früh. Aber weil er das eben jetzt auch so bestätigt, weil er einer der besten Torschützen ist in der Bundesliga, vor allem einer der besten Deutschen, ist es einfach so, dass man dann auch sagen muss, okay, der hat sich dann auch verdient. Er hat, finde ich, diesen super geilen Zug zum Tor, hat wirklich so diese Gier, finde ich, hast du richtig das Gefühl, wenn er den Ball hat, ja, so ein bisschen Kopf nach unten und jetzt gehe ich hier durch und fackel das Ding aus allen Winkeln aufs Tor. Das finde ich einfach geil und das braucht man dann. Und das ist auch einer, glaube ich, der super hungrig ist. Wenn du den dann da reinbringst und der halt irgendwie mal in der 78. Minute gegen Curaçao reinkommt, dann macht er noch 2 Dinger. Deswegen, glaube ich, ist es nicht zu früh für Said Elmala.
Machen wir einen Punkt runter. Und sind dann, glaube ich, schon in erster Reihe quasi angekommen, oder? Ganz vorne auf der 9.
Ja, also sag mal gerade, wie viele noch übrig hast. Ich glaube, ich habe noch 5 Namen, die ich sagen muss.
Noch 5? Mhm. Bei mir sind es tatsächlich nur noch 3.
Das kann schon sein.
Dann bin ich sehr gespannt. Dann leg gern los. Ich lausche dir.
Ja, ich will noch einen Namen nennen, der so halb als Mittelstürmer, halb als Außenstürmer zählen kann. Und da gab es bei mir auch den einen oder anderen Namen, aber ich habe mich dann für Kevin Schade entschieden, der nicht so eine gute Saison spielt wie die letzte bei Brentford, aber auch so ein bisschen das Bissek-Problem hat, dass er super untergeht einfach. Ist zwar Premier League, aber Brentford ist halt eine relativ graue Maus, zumindest von außen betrachtet. Kommt aber, finde ich, trotzdem einfach über außen meistens einfach sehr gefährlich. Hat eine krasse Durchschlagskraft auch, ist halt einer der schnellsten Spieler, die Deutschland seit langem hatte. Und trotzdem auch wirklich ja, im Zentrum gefährlich und ein wahnsinniger Konterspieler. Also wenn man den dann mal einwechselt bei einer Führung oder so, dann gibt es wenige, die, glaube ich, dann so schnell und so gut umschalten können, auch alleine. Und deshalb habe ich ihn noch mitgenommen.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl oder die Hoffnung in Anführungsstrichen, dass deine Offensivauswahl auch dem in Anführungsstrichen geschuldet ist, dass du wie eben schon aufgeführt nicht so viele Verteidiger mit hattest, weil klar ist ein Schade jemand, der einen WM-Platz auch verdient hätte, ne? Aber natürlich sind wir hier auch irgendwo bei den Allerbesten der Besten und es tut mir natürlich im Herzen weh und ich sage jetzt nicht, ah Mist, so ein Schade oder ein Matcher, die können ja nichts. Es ist schwierig. Wenn ich die Namen höre, denke ich mir auch so, ja, du hast schon recht, ich will ihn ja auch irgendwo dabei haben. Und dann denke ich so, aber ist es halt mal, ne? Ich habe halt den einen Verteidiger, der ist noch wichtig. Ja. Nee, finde ich komplett richtig. Also Schade hat eine riesen Entwicklung genommen und kann sich unfassbar berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung machen und wäre da sehr gut aufgehoben.
Gut, dann sind bei mir jetzt nur noch welche übrig, die im Zentrum zum Einsatz kommen.
Dann bin ich mal gespannt. Ich mache den Anfang mit einem, der in letzter Zeit genauso viel diskutiert wurde, wie er Leistung gebracht hat, und zwar Dennis Undav. Also, wer diese Werte abspult, der muss bei der Nationalmannschaft dabei sein. Diskutiert natürlich eigentlich nur deswegen, weil er eben diesen Clinch mit Julian Nagelsmann hatte, wo sich Nagelsmann dann ja auch explizit nochmal für entschuldigt hat, ging drunter und drüber natürlich in den Medien, Rollensystem hier und da und die Laufleistung kritisiert, natürlich darauf bezogen, dass es in Amerika wirklich auch sehr, sehr warm wird und, also die Wortwahl von Julian Nagelsmann war da einfach Quatsch, haben wir auch hier im Podcast rauf und runter diskutiert, also Dennis Undav, ich glaube, an dem führt absolut kein Weg dran vorbei und dementsprechend natürlich auch bei mir mit im Kader.
Bei mir natürlich genauso.
Dann machen wir weiter mit Kai Havertz. Ich finde, seit Jahren, wenn nicht schon seitdem er spielt, höchst kriminell underrated und einer, der ein unfassbares Element ins Spiel dieser Mannschaft bringt. Ich finde auch bei den letzten beiden Spielen, immer wenn er auf dem Platz stand, war es spielerisch das beste Team. Das war dann sicherlich auch dem geschuldet, dass später, als dann andere Spieler, wie zum Beispiel Undav kam, generell schon sehr viel gewechselt worden ist und vielleicht nicht mehr die erste beste Mannschaft, die eingespielteste Mannschaft auf dem Platz stand. Aber was Havertz auch dem Kombinationsspiel in der Offensive gibt, ist unfassbar gut. Und wenn der jetzt einmal ein Turnier haben sollte, wo der ein bisschen mehr Abschlussglück hat oder können, dann ist das ein möglicher Stürmer Nummer 1 beim DFB und deswegen auch da gar keine Frage mit dabei.
Now this is a guy who knows ball.
Absolut. Vielen Dank dafür.
Hast du wunderschön ausgeführt. Ich bin riesiger Kai Havertz-Fan. Ich fand, musste lachen, weil du so meintest, seit Jahren, wenn nicht sogar. Und dann dachte ich, du sagst jetzt, seit er irgendwie laufen kann oder so. Also wie viel weiter gehen wir noch zurück? Aber ja, seit der bei Leverkusen durchgestartet ist, als ja so ein bisschen eigentlich den Wirtsweg geebnet hat, bin ich riesiger Fan, unfassbar eleganter Spieler und auch in der Nationalmannschaft die letzten Jahre sehr underrated. Ich verweise nur gerne auf die Heim-EM, wo er dann im Sturm gestartet hat und alle vorher, was, der Havertz? Und wir haben gerade diese ersten Spiele wirklich begeistert und deshalb führt an dem auch kein Weg vorbei. Ich glaube, der unlockt so ein bisschen das volle Offensivpotenzial, wenn er mit auf dem Platz steht. Und manchmal, wenn man ihn nur so beobachtet, denkt man sich, ja, klar, der ist gut, aber wie du es richtig gesagt hast, der ist in diesem Kombinationsspiel so wichtig, was für mich auch immer eine riesige Rolle spielt. Er ist einfach schon lange auch Nationalspieler jetzt für sein Alter. Und seit auch Nagelsmann da ist, nicht irgendwie wegzudenken, sofern er fit war. Und deshalb ist es einer, der immer im DFB-Kader bei mir drin sein wird, bis er wirklich völlig von diesem Niveau irgendwie abfallen sollte, was ich erstmal nicht sehe. Und deshalb ganz, ganz klar mit drin. Und ob er Stürmer Nummer 1 wird, das wird wahrscheinlich das Duell mit Nick Woltemade, oder Anton?
Ich habe Nick Woltemade auf jeden Fall dabei. Ich glaube, in diesem ganzen Gerüst, was da jetzt über die letzten Monate entstanden ist, ist er schon noch jemand mit einer Daseinsberechtigung. Katastrophale zweite Saisonhälfte bei Newcastle. Aber ich bin nach wie vor großer Fan von seinen Qualitäten. Und für mich wahrscheinlich eher von den gerade genannten dann Stürmer Nummer 3. Aber was er noch mitbringen kann und was er als Einwechselspieler mit seiner Größe, mit seiner auch Technik, seiner Passqualität noch bringen kann, ist, finde ich, Grund genug, um ihn hier doch auch mitzunehmen.
Ja, also auch wenn du es richtig gesagt hast, dass er keine gute Rückrunde spielt, trotzdem einer, der auch im DFB-Team immer gesetzt war eigentlich die letzten Monate. Und das ist dann auch einfach riskant, so jemanden irgendwie rauszunehmen vor einer WM. Heißt nicht, dass er jetzt starten muss. Da kommen wir gleich noch zu. Wir werden gleich noch unsere persönliche Startelf für die WM oder zumindest den WM-Start benennen. Aber ja, für mich ist er auch klar dabei, weil er eben auch in diesem Kombinationsfußball super dabei ist. Das ist generell, finde ich, ein Vorteil. Du hast jetzt mit Woltemade, mit Undav und Havertz hast du drei Spieler, die kannst du auf der Neuen spielen lassen. Die kannst du auch ein bisschen dahinter spielen lassen. Da können alle auch theoretisch mal für einen Musiala reinkommen oder so. Und können aber eben alle auch mitspielen. Du hast jetzt nicht irgendwelche Mittelstürmer, die einen Klumpfuß haben und einfach nur vorne im Strafraum stehen und die Bälle Richtung Tor prügeln wollen, sondern die können alle auch mit Fußball spielen. Deswegen finde ich es gut, dass sie alle mit dabei sind. Bist du jetzt schon durch mit deinen Namen?
Ich bin jetzt schon durch. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen, auch so ein bisschen aufgrund einfach von fehlenden Alternativen. Und da bin ich jetzt eben sehr gespannt, wen du da jetzt noch mit dabei hast.
Genau, ich habe also ein bisschen überlegt, im Fall der Fälle, wir liegen hinten gegen Curaçao und wir brauchen noch diesen Ausgleichstreffer, möchte ich noch so einen richtigen Mittelstürmer dabei haben. Und jetzt natürlich die Frage, wen nimmt man da mit? Ein paar Namen hat man so, aber du hast recht, es sind auch viele einfach nicht wirklich gut genug in Form, dass man sagen kann, spielen eine Rolle. Kleindienst die ganze Saison verletzt gewesen, Burkhardt zu schlecht in Form, auch Füllkrug, muss ich sagen, zu schlecht in Form, wobei bei dem noch am ehesten dafür gesprochen hätte, dass er eben bei zum Beispiel dem letzten Turnier oder eben generell auch in den letzten Jahren immer viel dabei war und gezeigt hat, er kann funktionieren bei der Nationalmannschaft. Aber ich habe mich dann tatsächlich auch für einen entschieden.
Darf ich einen Guess machen?
Ja, darfst du. Ich glaube, jetzt ist es klar, oder?
Ja, finde ich schwierig. Also, wenn es jetzt jemand rausgehört hat schon, Chapeau. Ragnar Ache?
Nee, ist es nicht. Okay. Nicolo Tresoldi.
Auch sehr gute Wahl, ja.
Ist einer, der auch halt natürlich ein bisschen untergeht. Spielt in Brügge in Belgien. Kam ja von Hannover und finde ich, spielt da wirklich gut. Also, wenn du die gesehen hast, auch in der Champions League, haben die wirklich oft toll auch Offensivfußball gespielt und er ist wirklich da absolut eine Hausnummer. Jetzt, glaube ich, 17 Pflichtspieltore diese Saison für Brügge gemacht. Das ist jetzt nicht, sind jetzt keine Kane-Zahlen, aber das ist trotzdem ordentlich für auch einen Spieler seines Alters. Und es ist eben so ein richtiger Mittelstürmer, kopfballstark, technisch gut, sehr abschlussstark, nicht langsam. Und ich wollte einfach noch einen haben, der richtig, einfach so ein richtiger Boxstürmer ist und, was auch für ihn spricht, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, in den letzten 7 Ligaspielen 7 Tore. Also der ist, kommt auch mit richtig Rückenwind und deswegen, glaube ich, ist das einer, dem man jetzt zu seinem Länderspieldebüt verhelfen kann, ja in Italien geboren, da war ja auch so ein bisschen immer das Thema, lädt man ihn jetzt schon ein oder läuft man Risiko, dass er auch quasi uns durch die Lappen geht. Für mich ist es in Ordnung, den jetzt mitzunehmen, auch wenn er sich natürlich erstmal hinten anstellen muss, hinter den anderen drei genannten.
Ja, habe ich gar nichts entgegenzusetzen. Also war natürlich auch schon in den vergangenen Lehrgängen, wie man ja immer so schön sagt jetzt, großes Thema, dass er unbedingt auch mal mit dazugeholt werden soll, auch aus eben genannten Grund. Und weil er sich natürlich vor allem sportlich verdient hat. Und es ist halt die Frage, braucht man definitiv noch diesen vierten Mittelstürmer? Das wäre so mein einziges Manko an der ganzen Sache. Ich zum Beispiel bin ja auch so ein bisschen dünn aufgestellt, was so die linke Offensivposition angeht. Das ist bei dir eben ja nicht der Fall. Dementsprechend vollkommen legitim, dass Tresoldi bei dir auch noch mit reingerutscht ist.
Ich will halt jedes Spiel 7-5 gewinnen mit dem Kader. Also wenn man
ja, so ein bisschen das Frankfurt zu Beginn der Saison. Einfach genau. Immer große Spektakel, viele eigene Tore und hinten, naja, ja. Wird schon irgendwie schief gehen.
Ja, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Dino Toppmöller ist mein Bundestrainer. Nein, also wenn man mich, glaube ich, kritisieren kann, dann als allererstes bei der Defensive, da habe ich einfach nicht so viele Namen dabei, aber da wechselst du ja in der Regel auch nicht so viel durch und dann habe ich, glaube ich, lieber einfach vorne noch ein paar Möglichkeiten. Habe auf der linken Seite jetzt mit Würz zum Start, Führich und Elmala drei Jungs, Schade kann auch über links spielen, rechte Seite mit Leveling, Karl, Schade möglicherweise, auch genug Optionen. Und dann vorne drin. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach mit Tresoldi noch einen haben, der nur Mittelstürmer ist und quasi in dessen Jobbeschreibung steht, Tore schießen. Und das können die anderen natürlich auch sehr gut, aber können eben auch noch mehr und in anderen Rollen reinkommen. Und bei ihm ist dann klar, wenn er reinkommt, wird dann wahrscheinlich der zweite oder dritte Stürmer sein, weil wir irgendwie Tore brauchen oder weil wir so hoch führen, dass du dem dann mal Minuten geben kannst. Aber genau, aus dem Grund wollte ich ihn dabei haben.
Dann stehen unsere beiden finalen WM-Kader also fest. Es wird sicher ganz viele, wenn nicht mehrere sogar, Abweichungen geben bei euch da draußen, wenn ihr das hier hört. Aber das ist ja das Schöne. Deswegen machen wir das Ganze. Es wird viel diskutiert und auch zu Recht, weil es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Spieler, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht genannt haben. Ein Maxi Bayer, ein Nadim Amiri, ein Brian Gruder, die sich Hoffnung machen. Ja. Auch, vielleicht so Leute, die jetzt so ein bisschen untergegangen sind, wie ein Niklas Beste oder sowas, ne? Die auch jetzt mit den Freiburgern tolle Leistungen zeigen. Also diese Zusammenstellung eines Nationalmannschaftskaders ist halt eben auch einfach für jeden Fußballfan gefundenes Fressen, um zu diskutieren, um zu sagen, was labert der Anton da eigentlich für einen Quatsch und nimmt Felix Metscher nicht mit. Aber genau deswegen wollten wir es ja machen und genau deshalb habe ich mich auch so sehr darauf gefreut. Und ich glaube, unterm Strich können wir schon sagen, dass unsere beiden Kader das Zeug dazu haben, erfolgreich Fußball zu spielen.
Absolut. Also die Gruppenphase überstehen ist sowas
als bester Dritter ist drin.
Ja, ja, genau. ich würde sagen, lass uns doch ganz schnell noch unsere Traumstartelf aufstellen. Und dann
sehr gerne.
Können wir die Folge rund machen.
Ja, bei mir im Tor natürlich Manuel Neuer. Bei dir dann dementsprechend Olli Baumann. Und ich glaube, bei der Verteidigung sind wir uns relativ einig. Ich gehe mal von rechts nach links durch. Da haben wir dann Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum.
Bingo.
Dann sind wir auf der 6 angelangt. Bei mir in der Startelf Alexander Pavlovic und Leon Goretzka.
Interessant. Bei mir Pavlovic und der von dir so gehasste Felix Metscher.
Macht Sinn, auf jeden Fall. Dann, da haben wir schon ein bisschen gespoilert, diesmal von links nach rechts bei mir Florian Würz, Jamal Musiala und natürlich Leroy Sané. Let's go!
Ja, es gibt ja die schöne Redewendung in den USA, beat a dead horse. Also du haust auf diesen Witz so lange drauf.
Bis das ist kein Witz. Guck dir das erste Länderspiel an, guck dir das erste Gruppenspiel an und mark my words, Leroy Sané wird ein Tor schießen.
In seinem Garten, wenn er mit den Freunden schaut dann. Ja, bei mir wird es links Musiala 10 und Jamie Leveling rechts in der Startelf.
Ja, gut. Und dann vorne drin, wer aufmerksam zugehört hat, glaube ich, weiß jetzt auch, welchen Namen wir da beide sagen werden.
Man kennt ihn von Fortnite.
Richtig. Hast du mein Headset? Du hast doch mein Headset!
Ich krieg es nicht lauter. Überragender Clip, wenn ihr noch nicht kennt. Was war das? Julian Brandt, Kai Havertz, Mitchell Weiser und Sam Schreck beim Fortnite-Spielen. Absolute legendäre Crew. Ja, und Brandt und Havertz schreien sich an. Muss man mal auf YouTube gesehen haben.
Ja, und Kai Havertz schreit sich in die Startelf, um das nochmal ganz klar hier zu formulieren, wer es jetzt gerade noch nicht gecheckt hat, auf der 9 vorne drin. Wie eben ausgeführt, aufgrund dieses spielerischen Elements, was ich Undav und Woltemade, die ja bei mir noch drin sind, kein Tresoldi, gar nicht absprechen will, aber für mich Kai Havertz vorne drin gesetzt. Solange er denn auch wirklich top, top fit ist, ist natürlich die Hoffnung, dass jetzt die kleine Verletzung, die er hatte, bis zur Länderspielpause und jetzt auch im Saisonendspurt natürlich für Arsenal, da geht es ja gerade auch noch um alles, dass die ausgeheilt ist und dass er da in absoluter Topform ankommt. Und dann sind wir uns beide einig, ist das die erste Wahl auf der 9.
So ist es. Anton, du bist immer meine erste Wahl, egal auf welcher Position.
Oh, schön. Kann und, ich nur zurückgeben.
Euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr nicht von unserem wunderschönen Instagram-Post in diese Folge gekommen seid, sondern die Folge zuerst gehört habt, dann schaut euch doch gerne nochmal auf Instagram den Post an. Da haben wir unsere beiden Kader nochmal visuell veranschaulicht dargestellt und da dürft ihr dann gerne auch kommentieren, was Schwachsinn ist, warum Leroy Sané seinen Platz verdient hat oder wen ihr sonst noch nominiert hättet. Lasst uns gerne wissen, da können wir gerne ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Und Anton, ich würde sagen, also die Vorfreude war bei mir schon sehr hoch, aber die ist jetzt nochmal deutlich gestiegen, wenn wir hier unseren Kader nominiert haben. Und wir geben natürlich Julian Nagelsmann damit auch genug Vorlaufzeit, um sich dann an unseren Ideen zu orientieren.
Wir helfen immer gerne und du hast es perfekt zusammengefasst. Kommt gerne nochmal bei Instagram vorbei und lasst uns darüber diskutieren, wie ihr es gemacht hättet. Ich freue mich mega drauf, weil das einfach auch ein Privileg ist, das in dieser Art und Weise dann auch noch mit begleiten zu dürfen, dieses ganze Turnier und auch den Weg dahin. Und dementsprechend bleibt mir jetzt am Ende nur zu sagen, vielen, vielen Dank Moritz und vielen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Kann ich nur so zurückgeben, Anton, danke euch. Und damit hast du es ja quasi offiziell gemacht. Unsere Verträge mit uns selbst wurden verlängert für die WM. Also wir sind auch für die WM wieder am Start. Man konnte uns verpflichten. Und da wird es regelmäßig hier auch, wie ihr es schon bei der Heim-EM vor 2 Jahren gesehen und gehört habt, wieder regelmäßig Folgen geben von uns. Und deswegen, spätestens bis dahin. Aber es gibt ja noch einiges zu besprechen im Saisonendspurt. Vielleicht ist auch wieder Zeit für ein Team der Saison. Oder wir reagieren auf unsere vogelwilden Takes von vor der Saison. Da ist noch einiges, was da an Content auf euch zukommt. Von daher hören wir uns mit Sicherheit bald wieder.
Ciao, ciao.
Folgt uns auf